Dachshund, Neues aus dem Dachshund.
Willkommen in den Thomas Novak Studios. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dogsound. Der Draft liegt jetzt schon weit über eine Woche hinter uns. Wir werden trotzdem natürlich noch ein wenig über den Draft sprechen und natürlich auch über die undrafted Free Agents, die von den Browns in den letzten Tagen unter Vertrag genommen worden sind. Das mache ich wie immer nicht alleine. Mit dabei ist derjenige, der auch bei dem Wetter trotzdem immer in Sandalen und mit seinem weißen Pulli in die Thomas Novak Studios kommt. Hallo Stefan.
Machen wir jetzt hier mit Video oder was? Hallo zusammen.
Wir sind ein optisches Medium sozusagen. Und auch mit in den Thomas Novak Studios ist derjenige, der seit ein paar Tagen nur noch den schottischen Akzent bevorzugt und ein Dimitri Flowers, wie er selber sagt, schon gar nicht mehr kennt. Hallo Arne.
It's Hammer Time!
Ja, das werden wir heute noch besprechen, ob denn wirklich Hammer Time ist. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wie es ja so üblich ist, bleiben am Ende des Drafts ja immer auch Spieler übrig, die ganz gerne beim Draft hätten gepickt werden wollen, aber leer ausgehen. Und diese Spieler werden dann im Nachgang eigentlich gleich sofort von den verschiedenen Teams unter Vertrag genommen. Das haben die Browns auch gemacht. Insgesamt 15 Spieler unter Vertrag genommen, die als sogenannte undrafted Free Agents dann signen können bei den Teams. Dafür hat man auch zwei Spieler vor die Tür gesetzt in dem Zusammenhang mit dem Statement, nämlich einmal den Linebacker Juan Hines und Defense End Lenny Jones. Gehen wir vielleicht die Spieler mal so ein bisschen durch und
macht das noch Sinn? Die ersten wurden doch heute schon wieder entlassen davon.
Die ersten sind entlassen worden, aber ja. Arne, ich lasse dir jetzt den großen Auftritt, müssen wir natürlich erwähnen, ja, Jamie Gillen, Panther, Kansas, ja. Sag doch mal was zu ihm. Muss man ihn vielleicht kennen? Gibt es da vielleicht irgendwas bei Twitter, was man sich anschauen könnte?
Ja, auf jeden Fall glaube ich. Also, wenn Sie jetzt beim nächsten Mal Building the Browns ihn zum Friseur schicken, müssen Sie nicht nur ein Drittel der Sendung damit blockieren, sondern zwei Folgen machen. Ja? Weil er hat signifikant längeres Haupthaar als unser Quarterback. Ich liebe es einfach, Schotten zuzuhören. Also die Interviews mit ihm sind ganz toll. Er kickt, puntet ja auch noch gut. Ist ja noch nicht so lange im Punting-Geschäft. Was für eine Empfehlung kann man bei Twitter? Man kann ihm ja einfach selber folgen. Jetzt habe ich natürlich gar nicht sofort seinen, wie heißt er denn bei Twitter? Jamie_Gillen10 heißt er da, aber wenn man einfach Jamie Gillen eingibt, kommt man auch auf ihn. Ist halt eine coole Geschichte, ne? Also irgendwie auf den allerersten Blick sowas wie der Kajust des letzten Jahres bei Hard Knocks war, aber wir sind ja gar nicht mehr bei Hard Knocks dieses Jahr, aber bei irgendwas anderem, dann könnte er so eine Rolle einnehmen, auch vielleicht im Fall von sowas wie Building the Browns, also das werden sie bestimmt ein bisschen pushen, so wie sie es jetzt bisher ja auch schon gemacht haben. Ich finde es eine coole Geschichte mit so ganz vielen kleinen, coolen Details. Einfach so, dass er auf derselben Highschool in Maryland war. Kommt man ja sofort drauf, dass man als Schotte in Maryland dann zur Highschool irgendwann gegangen ist. Auf der auch John Dorsey war. Er ist da, weil sein Vater, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ist es so die Royal Navy, die Briten haben? Wahrscheinlich wird es irgendwas Royales ja sein. Deswegen ist er, da hat es ihn dahin verschlagen. Der neue Special Teams Coach, der ja auch für ihn dann zuständig ist, Mike Prefer, ist auch selber bei der Navy gewesen, hat er schon gesagt, hat er sich schon mit ihm drüber unterhalten, eben über dieses Thema. Es hat so ganz viele Handlungsstränge, die ganz spannend sind. Und noch dazu ist er ja eben auch wirklich bei irgendwelchen Kicking-Competitions, die er jetzt so mitgemacht hat, hat man auch gesagt, er hat Hype gewonnen, weil er diese Competitions da gewonnen hat und schauen wir mal. Also, Scottish Hammer, wird uns, denke ich mal, bis Ende August, Anfang September, ich weiß gar nicht, wann dieses Jahr der genaue Stichtag fürs 53er Roster ist, auf jeden Fall begleiten. Und ja, who the fuck ist Dimitri? Er hat ihn jetzt bei mir abgelöst. Die Dimitri-Illusion ist tot. Lang lebe Schottland.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Stefan, wenn man sich anguckt, welche Positionsgruppen so verpflichtet worden sind, dann ist das Ganze doch sehr, sehr ausgeglichen. Man hat zum Beispiel zwei Center dazwischen, was ja fast schon ein bisschen übertrieben wirkt. Das ist halt üblicherweise ja auch eigentlich nichts, wo man so auf Positionen groß achtet für die Teams, denn dafür ist ja in erster Linie der Draft da, um Lücken zu füllen, sondern es geht schon eher darum, dass man einfach Spieler sich nochmal mit ins Boot holt, von dem man sich vielleicht das ein oder andere verspricht an Entwicklung im Sommer, um einfach auszuprobieren.
Genau. Und ich sag mal, so groß ist dann vielleicht der Unterschied zwischen Undrafted Free Agent und sechste, siebte Runde. Ne? Da ist ja dann auch viel fließender Übergang. Und wenn man sich diese Original 15, die dann gesigned wurden, erstmal anguckt, ist, wie du gesagt hast, eine große Bandbreite dabei. Ja? Also vom vierten Quarterback mit Purdue's David Bluff. Heißt der Bluff? Man könnte unseren Schotten-Experten fragen, ist ja eigentlich auch fast schottischer Name, Bluff. Ich würde ihn so aussprechen,
David. Aber manche, also ich habe jetzt auch oft gehört in irgendwelchen Videos, dass er Blau, oder Blow so ausgesprochen wurde David, von Amerikanern.
Wir in den Tomat Novas Schule dürfen ihn bestimmt duzen, nennen wir ihn David. Sobald den vierten Quarterback, ja, wo er sich dann im Prinzip um Rosterplatz 3 streiten darf, den auch noch. Ich muss sagen, bei dem Ganzen bin ich jetzt ehrlich ein Fan der nicht so sexy Position O-Line geworden, weil ich finde da, also wenn wir jetzt, ja, wir haben ja, ihr habt ja letzte Woche über den Draft ausführlich gesprochen, ich bin ja jetzt schon großer Fan von Drew Forbes. Ja, von dem
Prospect X.
Ja. Genau, die Geschichte fand ich sehr, und dann haben wir jetzt bei den Undrafted Free Agents noch zwei dazu genommen. Du hast einen auch schon angesprochen, Daniel, Trevon Tate, Center. Bei Dane Brugler Nummer 11 bei den Guards und dann noch einen, der zumindest vom Namen her auch immer auf sich aufmerksam macht, Brian Finian Genofo, den Brugler auch irgendwie wärmstens empfohlen hat und wo auch, sagen wir, die ja immer sehr kritisch unterwegs befindlichen Jake Burns und Pete Smith auch durchaus positiv drüber gemacht haben. Und ich finde gerade, also ich habe da jetzt echt Blut geleckt zu sagen, wow, wir haben echt eine talentierte, nehmen wir Austin Corbett noch mit dazu, eine talentierte junge Gruppe an O-Linern zusammen und passend dazu natürlich auch einen wirklich guten Coach mit Campen. Und Freddie Kitchens hat, ich habe irgendwo gelesen, nach dem Rookie-Minicamp jetzt auch gesagt, also er hätte jetzt in den 13 Jahren oder wie viele Jahre auch immer er jetzt in der NFL schon coacht, nie im Rookie-Camp so eine talentierte Gruppe beisammen gehabt von jungen O-Linern. Und das finde ich einfach spannend und echt eine super tolle Entwicklung, gerade jetzt, weil man halt so ein O-Line-Coach auch hat mit Campen, dem man ja zutraut, da wirklich auch Leute entwickeln zu können. Und da dann sich vielleicht wirklich auf breiter Basis Talente, Prospects zu entwickeln, die hinter der ersten O-Line-Reihe sich für die nächsten 2-3 Jahre entwickeln können, finde ich ein total spannendes Projekt. Und da spielen die Undrafted Free Agents halt mit rein.
Auf jeden Fall. Ja, Anna hat es ja auch schon angesprochen, es gab dann auch schon wieder ein paar Bewegungen. Übers Wochenende gab es ja auch das Rookie-Minicamp. Da wurde zum Beispiel dann ein Darren Hall, der auf dieser 15er-Liste letzte Woche war, Running Back Pittsburgh, schon wieder entlassen. Arne, das sind jetzt einfach so diese typischen Spielchen, die man macht. Spieler ausprobieren, Spieler testen, Spieler kommen und gehen. Auch Spieler, die schon letztes Jahr dabei waren, wie zum Beispiel Beispiel Xavier Woodson Laster, würde ich ihn aussprechen, der ja Special Teams am Ende der Saison auch gespielt hat, ist jetzt auch entlassen worden Anfang der Woche. Das wird jetzt wahrscheinlich uns von Woche zu Woche so begleiten und es ist wahrscheinlich für uns auch gar nicht mal so relevant, dass wir da jetzt über jeden Namen sprechen müssen.
Ja, das ist klar. Aber also heute, diese drei Signings jetzt sind natürlich für mich aber trotz alledem, das waren eben Tryouts, die jetzt endgültig gesigned wurden. Und die sind jetzt aber noch mal schon mal ein Stück wertiger und glaube ich, die werden nicht vielleicht nächste Woche schon rausgeschmissen, weil die hat man jetzt ja gesigned, nachdem man sie sich ein paar Tage angeguckt hat. Und die man jetzt doch wieder hat gehen lassen, eben auch nachdem man einige ein paar Tage da hatte. Und was sofort wieder auffällt, wieder zweimal Miami. am Start. Ja. Macht, bringt uns auf 8. Das ist einfach, ich dachte auch immer, das wäre nur Alonso Highsmith, der, also vermute ich auch, dass er in erster Linie, aber jetzt nur vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, uch, Elliott Wolff hat ja auch, ne, sein College war auch Miami. Also das ist natürlich, glaube ich, so wie, was ich, Ozzie Newsom hat nach Baltimore, man konnte ja die Uhr danach stellen, er hat halt Alabama gedraftet. Ja? Und so, sowas gibt es nun mal manchmal so ein bisschen. Und ich denke, wenn jetzt Alonso Highsmith nach diesem ersten Rookie-Minicamp sagt, Trayvon Gray, Fullback, Running Back, dem geben wir jetzt hier einen Vertrag, dafür lassen wir den, der mit eigentlich relativ hohen Vorschusslorbeeren für einen Undrafted Free Agent gekommen ist, den Darren Hall gehen, dann hat das was zu bedeuten, wenn er ihn jetzt selber gesehen hat. Dann kann sich, glaube ich, unser Sympathieträger Orson Charles, der beim Jubeln immer ganz stark war, ansonsten eher unauffällig, warm anziehen. Weil sonst haben wir überhaupt gar keinen Fullback auf der Rolle, auf dem Roster. Wenn man dieser Rolle also irgendwie eine Position, ja, da ruhig doch einen Fullback aufs Roster nehmen will, glaube ich, hat Mr. Gray eine große Chance. Ja, und ja, Willie Harvey und Javonte Dean, ich denke, die werden auf jeden Fall den Sommer in Berea verbringen. Dann, der jetzt auch langsam ploppt die Story so ein bisschen auf, war mir auch noch vorbeigegangen. Ist komischerweise, letztes Jahr wurde ja eine Mega-Story daraus gemacht, dass der, welcher von den beiden Griffins von Seattle war es, der mit nur einer Hand gedraftet wurde. Das war letztes Jahr die Mega-Story. Mike und ich hatten den auch vorher schon auf unserer Liste, den JT Hassel. Ich habe es auch bis vorhin gar nicht gewusst. Auch der hat ja nur eine Hand. Den haben die Browns ja auch gesigned. Das war ja auch einer von denen, wo sie gesagt haben, ja super, dass wir den jetzt kriegen, weil der war vorher schon immer genannt von, der muss ja was können. Und jetzt war er auch da und er ist immer noch da. Das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Geschichte, die sich mit Sicherheit zu beobachten lohnt, weil das werden natürlich, denke ich, schon dann jetzt, wenn das jetzt anfängt so aufzuploppen, auch die Medien so ein bisschen natürlich mit aufnehmen. Ja, also eigentlich blöd, dass du dann wegen deiner Behinderung wieder so in den Vordergrund gerätst, aber das wird sich nicht vermeiden lassen für ihn. Zumal es natürlich wirklich ja aber auch schon was Besonderes ist. Gerade der ist auch ja, so ein Hybrid zwischen Safety und Linebacker. Da musst du ja eigentlich auch viel mit den Händen arbeiten. Aber das hatte man ja letztes Jahr auch schon lang und breit durchdiskutiert in diesem Draft-Prozess. Dass wenn du eben dein Leben lang es einfach so gelernt hast, damit umzugehen, das wahrscheinlich auch eher ein minimales Problem ist. Ne? Aber das könnte auch noch so eine Story der nächsten Wochen sein. Und dann hatten wir, wo Mike ja halt sehr glücklich war, den White Ray, den Edge Rusher. Ne? Das war ja auch jemand, da hat er vorher immer emsig drauf bestanden, dass wir den immer auf unserem Big Board auf jeden Fall auf Edge noch dabei hatten. Irgendwo, selbst als wir meinten, Edge ist eigentlich so, den großen Need haben wir da nicht. Aber da hatte Mike immer gesagt, den müssen wir im Blick haben in den späten Runden. Und dann ist es ja erstmal positiv, wenn so jemand dann auch tatsächlich bei uns landet. Und da hatten eigentlich auch einige gesagt, dass sie den eigentlich, dass der eigentlich auch ja, draftable Grades hatte. Dass es eher wunderlich war, dass der durchgerutscht ist. Und von daher, ja, gibt es da jetzt einige, wo wir jetzt so ein paar willkürliche Namen jetzt erstmal reingeworfen haben. Aber das wird, ja, wenn das nächste Camp war, wird man da Näheres wissen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich hatte es ganz am Anfang mal kurz gesehen, dem einen oder anderen Undrafted Free Agent, und ich meine auch, der schottische Hammer war dabei, hat man auch schon relativ signifikante Signing-Bonus gezahlt. Ich glaube, der Bluff-Blau, ach ja, David hatten wir ja gesagt, Quarterback David, der war, glaube ich, auch dabei. Das ist natürlich auch immer erstmal ein Indikator. Ne? Also wenn sie schon Undrafted Free Agents holen und dem gleich irgendwie 100.000 Signing-Bonus zahlen, dann ist er wahrscheinlich auch nicht nach 3 Tagen weg. Ne? Also das wäre dann überraschend.
Ja, aber ich denke, sie haben halt auf vielen Positionen, finde ich jetzt wirklich, wenn man sich den Stand jetzt mal anguckt und du hast dann dieses 90-Man-Roster, haben sie halt viel Konkurrenzkampf, viele Junge, die wollen, die den Arrivierten, wo ja auch nochmal Qualität dazugekommen ist bei den Veterans, Druck machen. Guck, eine Quarterback-Room, so wie den jetzt hast, ne? Mit Mayfield, dann mit Drew Stanton als Mentor, Ersatz, wie auch immer, der dann einspringen kann und einen Winning Record hat, als wenn er denn mal spielen muss und so, dann hast du den besten Quarterback der AAF dir da zugeholt und noch einen Prospect. So, ist von der Mischung her, finde ich, echt interessant und nachvollziehbar. So, und aus dem Draft sind wir rausgegangen und haben gesagt, boah, so viele Defensive Tackles und wir haben da gar nicht so viel geholt. Okay, und Linebacker, ja, Taki-Taki, ja, so. Dann aber im Prinzip hast du auf der großen Breite jetzt wirklich einen Konkurrenzkampf und wir haben ja gerade über die Undrafted Free Agents auch gesprochen, wo man ja jetzt nicht bei, sagen wir mal, am Ende sind wir ja dann bei 16 oder 17 Namen, die gesigned wurden. Und wenn man dann mal guckt bei Sobleski oder Jake Burns oder Pete Smith oder wer auch immer, es scheinen ja dann auch oder sind nachweislich auch welche dabei, die jetzt nicht völlig aus dem Nichts kamen, wo jeder erstmal nachgucken muss, ob die bis vor einem halben Jahr überhaupt nicht noch Basketball gespielt haben oder so, sondern wo du gerade auch gesagt hast, die manche auch als draftable eingeschätzt hatte oder gedacht hat, Mensch, die gehen auf jeden Fall noch Sechste und so. Und man sagt, okay, vielleicht haben wir da den einen oder anderen Stil, in Anführungsstrichen, auch dabei. Aber spricht halt auch in dieses Puzzle, so nach dem Motto, wenn wir am Ende, das wir letztes Jahr ja auch gemacht haben, im Herbst wieder dieses unser 53-Mann-Roster nennen müssen, wird man auch nochmal sagen, wie groß der Unterschied von der Qualität wahrscheinlich auch schon wieder zum letzten Jahr war, wo wir ja schon einen himmelweiten Sprung nach oben gemacht haben.
Ja. Ja, also denke ich auch. Also man wird dieses Jahr noch viel, ja, sagen wir es jetzt schmerzhaft, also da werden noch viel, viel härtere Entscheidungen fallen Richtung Ende August, Anfang September, ne? Weil ich glaube, dass das Roster insgesamt in der Breite oder Tiefe, was sagt man denn jetzt ganz genau, aber auf jeden Fall einfach viel, viel stärker besetzt ist. Ne? Und aber genau so muss es ja auch sein. Ne? Also es also da bin ich wirklich gespannt, aber noch sind wir halt beim 90er-Kader und sind wir ja auch noch jetzt einige Monate so über den Sommer hinweg und da wird es immer noch mal ein paar kleinere Bewegungen geben. Man darf gespannt sein, ob es vielleicht jetzt mal eben weg von den Undrafted Free Agents und so, ob es morgen noch mal eine größere Bewegung gibt, insgesamt in der Liga, was dann aber vielleicht auch noch mal wieder andere schon aus den Kadern spült. Bei den Browns ist es, glaube ich, völlig irrelevant. Ab morgen zählen ja Signings von Free Agents nicht mehr gegen die Compensatory Picks. Da die Browns eh nichts bekommen würden, ne, braucht man da nicht denken, dass deswegen morgen was passiert. Aber bei einigen anderen Teams kann das natürlich schon durchaus sein, dass die gewartet haben bis morgen. Also deswegen war es jetzt auch gar nicht so verwunderlich, dass eben noch der ein oder andere wirklich große Name auf dem Markt ist, wie eben Sue, ne, ist da zum Beispiel zu nennen. Trey Boston wird immer durch die Lande getragen, der Name oder so. Ab morgen könnte da insgesamt noch was passieren und wer weiß, welchen doch ganz hoffnungsvollen Jungs da das dann irgendwie noch aus einem Roster spült, wo man dann vielleicht doch nochmal sagt, ach komm, dann guckt man sich den wenigstens nochmal an. Aber ich glaube so, die erste ganz große Veränderungswelle, ja, und es waren jetzt nochmal drei, aber das war jetzt so nach dem Wookie Minicamp, nach dem ersten, ne?
Ja, was man vielleicht nochmal zum Quarterback sagen kann, den sie unter Vertrag genommen haben, hat in Purdue gespielt, 4 Jahre lang 44 Spiele gemacht. Er ist der viertbeste Passer seines Colleges aller Zeiten. Vor ihm ist ein gewisser Drew Brees, also genau ein Platz vor ihm. Bedeutet ja im Grunde eigentlich, Baker kann einpacken und wir können schon mal gucken, wo wir ihn hintraden und was wir bekommen.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass der jetzt, also ich glaube, dass er mehr Chancen hat, mehr als ein reiner Camp-Arm zu sein, als Broby es im letzten Jahr hatte. Ne, weil er schon auf einem relativ ordentlichen Level, College-Level jetzt ein paar Jahre lang gespielt hat und da eben jetzt auch nicht, also man sagt ja auch im College, Raps sind alles, also der hat eben nicht nur 4 Jahre irgendwo da auf dem Roster gestanden, sondern auch 4 Jahre gespielt. Hast du gerade gesagt, ne? 44 Spiele, das ist ja grundsätzlich jetzt erstmal schon mal was. Ja? Und der hat die auch nicht irgendwo sonst wo gespielt, sondern die spielen immerhin in der Big Ten. Ne? Die haben letztes Jahr einmal sensationell gegen die Ohio State Buckeyes gewonnen, Purdue. Also das ist jetzt schon ein ordentliches Programm. Und das hast du ja gerade gesagt, also das Programm hat schon mal einen Quarterback wie Drew Brees gebracht. Ja, das ist ja erstmal kein so schlechter geworden, ne?
Na, der ist ja viel zu klein.
Ja, na gut, das stimmt. Aber das ist ja David, David, genau, wir nennen ihn ja nur David auch. Der ist ja auch nur 6 Fuß, relativ glatt, ne? Aber ich habe gehört, das soll angeblich jetzt ja gar nicht mehr so wichtig sein, neuerdings in der NFL.
Munkelmann, ne?
Ja, ne? Also, schauen wir mal.
Ja, mal schauen, ob sich der Trend durchsetzt.
Der Fuchs hätte also auch NFL-Quarterback werden können heutzutage.
Bernie Fuchs wäre auf jeden Fall ja. Cornerback geworden.
Das glaube ich auch. Ja.
Aber mit all seiner filigranen Technik und so.
Ja, aber ein Terrier ist ein Cornerback.
Ja, ich glaube ja, Bertie Fuchs ist immer nur verkannt worden, was das angeht. Hoffentlich kennen unsere Hörer überhaupt noch Bertie Fuchs so außerhalb des Rheinlands oder so und auch vom Alter her, aber ja, okay.
Wahrscheinlich haben die meisten jetzt gedacht, ja, den kenne ich, da, den hat Stefan Raab besungen.
Nee. Ja, war auch ein großer Erfolg in der Anfangszeit des Stefan Raab, als er noch Vivasion und andere Sachen gemacht hat.
Damit war er sogar in der Hitparade, aber anderes Thema. Gehört hier nicht her. Was auch noch auffällt, wenn man so jetzt die Namen durchgeht und die Positionen von den Undrafted Free Agents, die geholt worden sind, es sind nur 2 Receiver dabei. Das scheint eine Position zu sein, wo man sich echt sehr sicher zu sein scheint, dass man da auch eine gute Tiefe wohl zusammenbekommt und deswegen nicht so viel ausprobieren muss, Stefan, oder? Meinst du, ich liege da so falsch? Ist das vielleicht doch alles nur Zufall?
Zufall ist nichts, wenn the full doors am Werk ist. Dann ist alles Kalkül. Ja, liegst du natürlich richtig, weil also ein bisschen haben wir ja auch in der Offseason ein bisschen zugelegt, Wide Receiver-mäßig. Jetzt sind wirklich nur 2 dabei, Prospects. Dorian Baker vielleicht nochmal ganz interessant als Homie, ne? Aus den Cleveland Heights, Kentucky College. Wäre natürlich auch, wo wir Arne ist ja gerne immer und ich finde es ja auch gut, immer gern dabei bei Geschichten, die so rund erzählt werden können. Ne? Also nochmal so ein Hometown-Guy, der da nochmal Pässe von Baker fängt, wäre natürlich auch nochmal eine Geschichte. Ja, aber wie gesagt, Wide Receiver war wirklich, ist ja der Wide Receiver Room ist ja tief gut besetzt und da dann jetzt nochmal sich 17 kommen zu lassen oder Draftpicks für auszugeben, stand ja auch so nicht zu erwarten und ja. Insofern wäre die Geschichte noch ganz nett, aber insgesamt, wenn du dir jetzt eine anguckst, bist du ja doch defensiv, 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 Cornerback, Linebacker, Defensive Tackle, Safety, da haben wir jetzt die breite Auswahl und gucken uns an. Aber wie gesagt, was ich halt ganz interessant fand, immer über die letzten Monate, auch seitdem halt der Trainerwechsel auch war, dass immer in Bezug, wenn man sich die Interviews angehört hat mit den verschiedenen Position Group Trainern, oder auch den Defensive oder Offensive Coordinator. Und da ist immer viel von Teaching die Rede. Das hat es aber Onkel Yu vorher halt nie und wurde ja auch oft bemängelt. Aber ich glaube, das ist total spannend, gerade ist als junger Spieler in Cleveland zu sein, weil du halt eine Coaching-Kombo zusammen hast, die wirklich weiß, wie man Spieler entwickelt, die Erfahrung hat, Spieler zu entwickeln, weiterzubringen und mit denen zu arbeiten. Und nicht im Prinzip zu sagen, naja, wenn du Talent hast, wirst du dich schon durchsetzen, ansonsten brauche ich dich halt, musst halt liefern. Weil wir haben nichts anderes und wir sind so dünn besetzt und insofern finde ich es halt eine total spannende Konstellation, gerade für junge Spieler, sich auch, sagen wir mal, im Schatten der Starter irgendwie sich entwickeln zu können, alle Training Reps mitzunehmen, so Second-Team-Erfahrungen in den Camps und so und ich glaube, dass das einfach total viel wert sein kann und wir so lange halt nicht hatten, weil ja alle Prospects und alle, vor allem die Draft-Picks, ja in den letzten Jahren immer funktionieren mussten. Und daran ja auch teilweise gescheitert sind, weil sie halt den Druck hatten, von Day One an funktionieren zu müssen und Starterpositionen ausfüllen zu müssen.
Wenn man jetzt mal, oder Arne, dazu noch.
Ja, sehe ich ähnlich. Ne? Also gerade auf Wide Receiver, ich denke, du nimmst aber ich glaube, du nimmst nicht mehr wahrscheinlich als 6 aufs Roster am Ende. Und da hatten sie ja vorher eben schon in der Free Agency eben in dem Sinne nachgeladen, dass man eben Odell Beckham geholt hat, dass man Jalen Strong da noch dazu genommen hat, dass ein Derek Willis wieder fit ist, der bis zu seiner Verletzung letztes Jahr ganz hoffnungsvoll war. Man hat Radley noch als auch total jung, also man hat die Rookies vom letzten Jahr ja alle noch in der Hinterhand Und das haben wir neulich schon gesagt, Beckham, Callaway, Landry und Higgins sehen wir mal als Gesetz an. Und dann gibt es nur noch zwei Plätze. Da hast du schon Willis und Radley. Und dann hast du jetzt aber noch Strong als Kandidaten dazu. Den Blake Jackson haben sie letztes Jahr dazu genommen. Du hast hier den, der hat ja auch so ein kurzes Hype-Video, der Damon Sheehy Giuseppe. So ein kleiner, der ist ja da einmal an Greedy Williams vorbeigeschossen, ne? Wie so eine Kanone. Also, ja, das hat Stefan genau richtig gesagt, die Tiefe ist auch auf der Position schon gegeben und von daher ist es, und jetzt haben zusätzlich immerhin noch zwei undrafted Free Agents dazu, also von daher finde ich das auch überhaupt nicht wenig, ne? Weil da haben wir echt so viele, wo man sich Hoffnung machen kann, die man sich schönreden kann. Ja, also gespannt bin ich bei der O-Line tatsächlich. Sehr, sehr gespannt, was sich da noch tut. Denn da könnte ich mir mittlerweile vorstellen, wenn jetzt wirklich der Kempten da so ein paar Guys sich holen durfte, die so seinem Anforderungsprofil entsprechen, dass er mit denen auch wirklich gerne arbeitet. Ja, was wird aus einem Desmond Harrison? Ne? Kriegt der, ist das einer, wo Kempten sagt, jo, der hat eben Upside, aber macht der das 53 aus? Was ist mit den Neuverpflichtungen, ne, die man jetzt in der Free Agency hat, man mit Kush und Lamb einige geholt, Witzman. Das ist auch schon ganz schön voll gewesen alles. Ne? Also,
ja, aber wenn einer von denen, um da einzuhaken, wenn du aber jetzt einen von den Jungen hast, die Captain so entwickelt, dass sie am Ende einen wie Kush oder Witzman oder Lamb rauskegeln aus dem Roster.
Ja, dann sind die alten weg.
Ja, und dann kegeln sie aber ja welche raus, die Starter-Erfahrung haben in der Liga. Und dann sagt er dann auch einiges über die Qualität der Jungen aus. Also insofern ist es ja eigentlich eine Luxussituation.
Also ich habe ja meine Bold Prediction gemacht neulich, ja. Daniel behauptet, sie wäre gar nicht so bold, dass ich davon ausgehe, wenn irgendeiner von denen, die Kempten sich jetzt geholt hat, halbwegs funktioniert, dass die Browns, egal wie er spielt, sich von Greg Robinson nach diesem Jahr trennen werden. Wenn er nämlich richtig gut spielt, aber man trotzdem noch einen hintern hat, so wie Seidler. Ja, wo man gesagt hat, na, Corbett erstmal ein Jahr geredshirtet, aber dann kann Seidler auch gehen. Seidler ist ja nicht aus sportlichen Gründen gegangen. Der war ja eine Maschine auf seiner Position. Bombensicher. Wenn also richtig gut performt, Greg Robinson, dann, was hat jetzt Trent Brown gekriegt, der jetzt am Ende sogar nur Right Tackle spielen soll? Wobei das, dieser Unterschied mit Blindside ist viel wichtiger als die andere, ist in der modernen NFL ja auch nicht mehr so angesagt, aber was war, hat er 5 Jahre 90 Millionen oder was und davon auch noch 2/3 guaranteed oder so ein Wahnsinnsvertrag? Kann ich mir nicht vorstellen, dass Greg Robinson den kriegt. Performt er nur durchschnittlich oder eher noch schwächer, ist er eh weg. Ja, dann hat sein One-Year-Prove-It-Deal ja, hat dann bewiesen, dass es doch nicht so mit ihm zu rechnen ist. Also, das war so. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie da was versuchen aufzubauen und deswegen jetzt verstärkt da Leute geholt haben, die ich genauso spannend finde wie du, Stefan. Also da bin ich auch sehr, 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 sehr heiß auf die Arbeit von Kempten, das zu sehen. Aber da sind wir natürlich jetzt viele Monate zu früh, um da auch nur ansatzweise, ne? Jetzt sind wir im Bereich der völligen Fantasie und Träume. Ja,
aber selbst wenn gar nichts geht, dann hat uns dieser Draft, also mir zumindest, diese Highlight-Videos von Drew Forst beschert, wo der seine Gegenspieler quasi noch aus dem Stadion rausschiebt.
Ja.
Also, und das könnte ich mir, glaube ich, einmal am Tag angucken, wie der seine Gegenspieler zu Ende bringt. Ja. Ja, egal, ob sein Running Back schon im Touchdown fertig ist und das Spiel vielleicht schon, er macht den zu Ende. Komme, was wolle.
Und das, also aber er hat ja zu kurze Arme als
Tackle. Ja, ne? Leider. Aber das könnte ich mir täglich angucken, ehrlich.
Ja, aber das ist ja auch das Gute. Die Browns haben immer gesagt, nö, wieso? Du warst immer Tackle, wir gucken dich als Tackle an und haben eben nicht gesagt, zu kurze Arme. Ne? Also, ja. Joe Thomas hatte, glaube ich, damals sogar auch angeblich zu kurze Arme für einen Tackle. Hat jetzt ja keine so schlechte Karriere als Tackle in der NFL hingelegt, auch mit vermeintlich zu kurzen Armen. Ne? Also von daher, das finde ich eben mal so ein bisschen albern, dass das so das völlige Schlusskriterium ist. Ja? Also, schauen wir mal. Aber also wenn sie nur in einem, und sie haben jetzt eben ein Jahr lang Zeit, mit einem erwiesenermaßen in der Vergangenheit zumindest sehr, 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 sehr ordentlichen O-Line-Coach, da was zu entwickeln und sich anzugucken, dann war das eine brillante Entscheidung, dem Greg Robinson jetzt erstmal diesen Jahresvertrag zu geben. Ja, oder wenn die alle nix sind und er so einigermaßen okay ist, dann gibst du ihm halt nochmal einen Vertrag. Ne? Also du bist da jetzt in einer sehr, sehr guten Position insgesamt als Browns, was die O-Line angeht, glaube ich. Trotz dem signifikanten Abgang eines Kevin Seidler. Oder es kann ja auch ein gutes Backup sein, selbst wenn er doch zu kurz Arm hat und sich das rausstellt und er ist dann halt nur ein richtig guter Guard. Ja gut, was ist, wenn es Corbett doch nicht schafft? Also ich gehe davon aus, dass sie den hinkriegen, aber ne? Bewiesen hat er sich auch noch nicht.
Jo. Das wird auf jeden Fall im Laufe des Sommers viel Spannung bringen, was die Offense-Line betrifft. Sie ist spannender, als manche denken.
Ja, die Right Tackle ja auch. Chris Hubbard hat auch nur noch ein Jahr auf dem Vertrag, in dem er nicht cutbar ist. Ne? Der hat zwar, glaube ich, einen Vierjahresvertrag, aber der hat nächstes Jahr das Dead Money. Also dieses Jahr, klar, muss der auf jeden Fall noch bleiben. Das Jahr werden die anderen aber auch brauchen zur Entwicklung. Aber im nächsten Jahr ist auch ein Hubbard, wenn der jetzt nicht wirklich überzeugt, ist der cutbar. Oder tradebar, weil sein Vertrag dann die Garantien ganz gut raus hat. Ne? Also da ist nichts sicher. Left Tackle hat nur ein One-Year-Prove-It. Hubbard hat zwar eigentlich noch 3 Jahre, aber ist eigentlich auch verkappt, nur noch ein richtiges Jahr. Gut, über Bitonio, glaube ich, brauchen wir nicht ansatzweise diskutieren, dass der als Building-Block da noch ein paar Jahre, also da gehe ich jetzt mal fest von aus, das wird mich von den Socken hauen. Tretter ist dasselbe. Vertrag läuft aus. Center.
Tja. Naja, darum hat man da ja auch mit genau. Cash und die beiden.
Da hat man Cash, aber Agents. Jetzt hat man ja auch, ich glaube, Trevon Tate war das, der in allen Vor-Draft-Berichterstattungen immer als Guard geführt war. Den haben die Browns jetzt aber verkündet, verpflichtet zu haben als Center. Als
Center, ja.
Ne? So, also vielleicht geht man da auch in so eine Richtung. Das ist, und wie gesagt, du hast jetzt deinen Franchise-Quarterback. Das Allerwichtigste, was du dem jetzt zu liefern hast, ist eine gescheite O-Line, die dir den Kerl gesund hält. Und dieser Aufgabe scheinen sie sich vollkommen bewusst zu sein, ohne dass man in diesem Jahr da irgendwie einen hohen Draft-Pick rausgenommen hat, bin ich trotzdem mit dem, wie man im Draft vorgegangen ist, es war zwar erst die 6. Runde, aber mit Forbes und was man danach undrafted gemacht hat, bin ich persönlich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Front Office auf den ersten Blick.
Ja, da sprichst du was an, weil wenn man jetzt mal aus eurer Sicht den Draft und auch die Free Agents, die als Rookies jetzt unter Vertrag genommen wurden, so zusammenfasst, gibt es für euch eine Positionsgruppe, wo ihr vielleicht sagen würdet, die fällt da so ein bisschen hinten runter, da probiert man zu wenig, was die Kadertiefe nachher angeht? Zum Beispiel mal so reingeworfen Defensive Line, Stefan?
Ja, also Defensive Line war ja wirklich der große Unzufriedenheitspunkt, der quasi nach Abschluss des letzten Picks dann gesagt wurde, Leute, seid ihr eigentlich wahnsinnig, wir reden alle davon, das ist der Draft, der die größte Defensive Tackle, Defensive Line Death bietet seit Jahren und wir nehmen keinen einzigen. Schwierig. Also ich finde, wenn wir eine Gruppe nach dem Draft jetzt nochmal angucken, bin ich da echt ganz bei dir, wo du sagst, ja, passt, darf aber nicht viel passieren.
Also, oh. Ja. Finde ich ganz anders.
Ja?
Ja. Ich finde, Wir haben eine brutale Tiefe. Da. Larry Ogunjobi, Sheldon Richardson.
Ja.
Da haben wir uns auf einer von den beiden Kernpositionen also ja verstärkt.
Ja.
So. Dahinter hat Price, der noch sehr jung ist, mir wirklich gut gefallen. Coley, als er jung reinkam, mehr in der Rotation war, hatte auch ein richtig gutes Jahr. Musste letztes Jahr einfach zu viel spielen, weil eben genau so jemand wie Richardson vor ihm gefehlt hat. Kann er sich wieder auf ein bisschen was anderes konzentrieren dahinter. Carl Davis war auch gut. Daniel Equale, ich glaube, so spricht man ihn aus, war letztes Jahr auch, glaube ich, als undrafted Free Agent da, hatte einen ziemlichen Bass, soll richtig starken Eindruck im Camp gemacht haben, war dann aber viel verletzt. Der kommt jetzt quasi nochmal neu so auf der Position als Junger dazu. Dann kannst du eh nur 2 spielen lassen. Jetzt habe ich gerade, wie viele aufgezählt? 6.
6.
Devory Lawrence haben sie sich letztes Jahr selber geholt, hast du auch noch als 7. Ja gut, es wird gemunkelt, vielleicht könnte jemand wie Chad Thomas gar nicht am Ende Defensive End, sondern auch mal so als Hybrid auf Defensive Tackle gehen. Der Achte. Wie gesagt, für zwei Positionen. Also eigentlich, wenn man es so sieht, den Equale hatte ich nämlich auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Aber ne, da habe ich jetzt nochmal so nachrecherchiert, dass der eben so, ne, eigentlich einen ziemlichen Bass hatte. Dann denke ich mir, okay, das sieht für mich dann doch gar nicht. Ich hatte auch denselben Reflex erst so und habe gedacht, ach nee, aber der Price, weiß ich selber, der ist mir letztes Jahr in Spielen halt einfach auch positiv aufgefallen. Ja. Ja, warten wir es doch einfach erstmal. Dann gibt es ja auch immer noch eben die Gerüchte, aber da weiß ich, ja, also was ist mit McCoy? Mike hat ja auch gesagt, oh, jetzt Draftkapital für so jemanden. Nee, eigentlich aber so richtig, ja, braucht man den? Also wie gesagt, der ganz wichtige Move, den wir da gemacht haben, es war ja einfach, dir fehlte dieser richtige, ein richtig starker Starter neben Larry Ogunjobi. Und dass überhaupt sich mal des Themas angenommen wird, Larry Ogunjobi im Rahmen von Rotation auch mal ein bisschen zu entlasten, weil den haben sie ja brutal snapmäßig verheizt letztes Jahr. Ja. Dieser Sache hat man sich angenommen, der hat man sich aber schon vorher angenommen mit Qualität in der Free Agency mit Sheldon Richardson. Also hat man aus meiner Sicht da ja das Thema eben nicht völlig vernachlässigt, sondern ja, einfach vorm Draft erledigt. Und ja, klar, die Tiefe ist da gut, aber Tiefe haben wir so. Wir haben da genug hoffnungsvolle Leute. An Ogunjobi oder Richardson würde ich persönlich sowieso jetzt erstmal festhalten wollen und mir gerne mal ein Jahr angucken, wo Ogunjobi nicht 95% aller Snaps spielen muss.
Also ich glaube, dieser Punkt ist letztlich der, den du angeführt hast, so muss ja dann auch der Kalkül des Front Office sein, zu sagen, wir kriegen vor allen Dingen dadurch Tiefe und Qualität hinzu, dass wir mehr rotieren können, als wir gemacht haben.
Ja.
Also so. Ich meine, wir reden ja auch bei den Defensive Ends ja auch, also dass alle sagen, wow, wie gut kann Miles Garrett halt sein, wenn er nicht 80-90% der Snaps spielen muss?
Ja.
Ja, also wie viel ist da noch da? Und wenn dieses Kalkül da ist, dass du sagst quasi, ich übertreibe jetzt mal, du holst einen Quality-Starter dadurch rein, über die Summe der Rotation, also jetzt mal als Rechnung, die in keinem Mathematikbuch aufgehen würde, aber du sagst, wenn alle im Prinzip ein bisschen mehr Ruhe kriegen, kriege ich in der Summe einen Quality-Starter dazu. Dann mag das aufgehen. Du musst natürlich auch bei den ganzen Price, bin ich bei dir, aber bei den anderen, die du genannt hast, ja, 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 muss aber auch alles so funktionieren, dass du sagst, wow, die kommen jetzt zurück, das sind hoffnungsvolle Jungs. Okay, also am Ende treffe ich mich mit dir in der Mitte gerne, aber mit der Rotation, klar.
Ja, aber Trevin Coley hat ja auch schon ein gutes Jahr in der NFL gehabt.
Ja.
Deswegen bin ich da nicht so, dass man, da gehst du ja nicht völlig ins Blaue zum Beispiel. Ja. Also der ist auch gerade mal 24, der Bursche, hatte auch schon ein gutes Jahr, aber der konnte natürlich auch nicht ständig, ne, Ogunjobi und Coley nur. Das war natürlich ein bisschen, ja, das war Wahnsinn. Ne? Aber Price, haben wir auch letztes Jahr schon gesehen, hatte eben gute Snaps. Und jetzt, wenn du dann eben jetzt Ogunjobi, Price, Richardson und Coley hast, das sieht doch erstmal ordentlich aus. Und wie gesagt, die sie dahinter geholt haben, das sind ja alles Leute, die Dorsey und Co. letztes Jahr selber geholt haben. Kyle Davis, Devory Lawrence. Und die sie auch bewusst behalten haben. Ja? Aber die eigentliche Tiefe jetzt sind dann ja Price und Coley. Und die fand ich, die haben sich ja schon bewiesen auf dem NFL-Feld. Und das ist ja erstmal gut. Ja? Coley, der kann halt auch keine 80% Snaps spielen. Aber lass Coley eben 30% spielen und da aber einen von den anderen, dass der nur 70 nehmen muss, dann sieht das doch für mich schon mal sehr, sehr hoffnungsvoll aus.
Einverstanden.
Müssen natürlich alle fit bleiben, klar.
Das sowieso, ja. Das kann man ja leider manchmal auch nicht beeinflussen.
Eben, das ist es. Schnell hält auch mal eine halbe Saison aus. Und dann, ja.
Die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang auch stelle, ist, also Miles Garrett hat ja für ein bisschen Aufsehen gesorgt, indem er irgendwie Greg Williams mitgegeben hat hier in diesem Bleacher Report-Porträt, wo er gesagt hat, also Williams hätte ihm gesagt, nee, mach mal nur diese zwei Techniken, mit denen kommst du an ihm vorbei. Ich will jetzt hier nicht noch groß an Technikvielfalt feilen, an deinen Moves. Ob Williams am Ende nicht auch einer vom Typ her war, der dann vielleicht, klar, allen Verletzungen geschuldet und fehlender Kadertiefe, aber dann auch vielleicht, wenn er ein anderer Typ gewesen wäre, mehr hätte rotieren können, als er letztlich gemacht hat, weil er sagt, ich bin dann doch eher ein Bewohnerzieher und setze auf die ich habe. Die frage ich mir. Manchmal gestellt jetzt zuletzt, seitdem Garrett.
Das wurde ja auch kolportiert, dass Williams da zu hohes Sicherheitsdenken hat und dann lieber ne, seinem Starter, dem er vertraut, noch einen Snap mehr und noch einen Snap mehr und noch einen Snap mehr, weil er der zweiten Reihe nicht genug vertraut und damit aber eigentlich dem Starter ja total schadet. Ne? Und
ja.
Bei Garrett, ja, ich fand es schon außergewöhnlich, weil ich Garrett ja, also ne, ich von allem aus der Ferne ist immer schön leicht gesagt, aber also Miles Garrett scheint ja für mich wirklich ein absolut toller Kerl einfach zu sein. Ja. Der auch nicht irgendwen, ja, das ist ja kein Dirty Talker oder so, wie, was weiß ich, wenn jetzt Randall mal über einen herzieht, dann ist das ja, da wunderst du dich, wenn er das mal gerade nicht macht eine Woche oder so, ja. Aber das, von daher fand ich das hatte schon viel mehr Gewicht für mich, weil es von dem Miles Garrett kam. Das war jetzt auch kein so stumpfes Nachtreten, so, aber das scheint ihn ja persönlich gewurmt zu haben und ich halte Garrett für einen echt cleveren Burschen, und wenn er das sagt, aber ich glaube auch, ganz so verkehrt ist das vielleicht auch nicht am Anfang der Karriere. Also er darf ihn snapmäßig nicht so verheizen. Aber ne, wenn er gesagt hätte, nein, ich mache dich erstmal auf einer limitierten Snap-Dosis und konzentriere dich auf deine Beinmoves, perfektionier erstmal die und dann können wir weitersehen. Wenn es so gemeint war, dann war es vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn es aber bei dem Miles Garrett selber ja scheinbar ganz anders angekommen ist, scheint es ja nicht nur die Version, die ich gerade gesagt habe, gewesen zu sein. Dann ja, schauen wir mal. Er hofft sich jetzt mehr Freiheit. Die, glaube ich, auch wird er kriegen jetzt im dritten Jahr. Und dann macht er halt nicht mehr 13,56, wenn er fit bleibt, sondern dann kann er dieses Jahr auch mal 22 machen, oder?
Gerne.
Ja, ne? Nehmen wir.
Nehmen wir. Oder?
Ach, eigentlich 24. 1,5 pro Spiel wird er wohl raushauen können. Naja, vielleicht schon sie ihn im letzten Saisonspiel. Dann, und deswegen ja nur 22, weil er dann für die Playoffs geschont wird. Ja, ja doch, ich denke 22 wird er nur machen.
Das ist die heutige Bold Prediction von Arne.
Ja, klar.
Das nehmen wir so auf. Ja, dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema Rookie Minicamp und Undrafted Free Agents so weit durch, wenn ich mich nicht irre. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, über das wir unbedingt zu reden haben in dieser Woche?
Ich glaube, alle haben es gesehen, weil es auf Twitter dermaßen rauf und runter ist. Odell sieht smooth aus, oder? Auf dem kurzen Hype-Video, wo er links, 2, 3, 4, links, rechts. Ach, eine Hand reicht mir zum Catchen. Ah. Echt tragisch, dass er neulich mal ein paar Trainingstage in Berea verpasst hat. Ne?
Puh, das wird mir echt zurückgeworfen. Aber lässig der Zeitpunkt dieses Videos jetzt zu spielen, ne? Wo die ersten schon murten und sagen, da ist aber also für Teambuilding, dass der nicht dabei ist, dieses Superstar-Gehabe und dann einfach mal so Kling.
Ja, ja.
Ich streue es euch mal eben ein. Also ja. Ihr wisst schon, von wem ihr redet. Ne? Ich fange euch das Ding auch mit dem linken dicken Zeh sonst, ne? Wenn es sein muss. So. Ja, er hat schon Swag, muss man ihm lassen, ja.
Ja, Hammer, ne?
Wollte ich gerade sagen. Und das war irgendwie so ein Ding, das ist für ihn ja eigentlich schon typisch, dass sowas zwischendurch mal auftaucht.
Ja.
Schaut es euch gerne sonst nochmal an.
Aber man kann eigentlich nicht daran vorbeigekommen sein, es wird jeder gesehen haben. Ne?
Ich denke auch. Also die meisten, die uns ja zuhören, werden ja irgendwie OBJ mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken verfolgen, seitdem er sich den Browns angeschlossen hat. Und dadurch kriegt man sowas in der Regel mit. Ja, sonst bleibt mir nur zu sagen, wir werden nächste Woche natürlich auch eine Folge machen. Jetzt wird es natürlich in den nächsten Wochen so nachher bis zum Start der Camps ein bisschen weniger an News geben. Wir hatten ja in der letzten Woche auch schon mal angekündigt, dass wir so ein bisschen den Fahrplan nochmal durchgehen wollen. Da haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir das in der nächsten Woche angehen. Wir werden im Mai, ob nur nächste, übernächste Woche oder erst die Woche da drauf, auch natürlich nochmal eine Fragestunde machen.
Und einen Stargast werden wir Fragen präsentieren irgendwann.
Und, was willst du präsentieren?
Und einen Stargast werden wir bestimmt auch nochmal präsentieren. Ja.
Der ein oder
andere. Ganz sicher, weil unser Producer ist da bestimmt hart dran, noch was zu machen.
Ja, natürlich, natürlich. Es gibt da so einen gewissen Mike, an dem bin ich schon seit
Monaten dran.
Vielleicht kommt der nächste Woche mal vorbei.
Der soll gut sein.
Aber ist der nicht noch im Meisterschaftsteil der Tränen?
Du meinst, weil der THW Kiel nicht deutscher Handballmeister wird? Ja, das kann ich verstehen.
Zum Beispiel. Ja, also an dem könnten wir dran sein, aber wer weiß, was sonst noch so ist. Also da sind wir vielleicht da, gerade so über Sommer, wenn uns, wenn nicht so wöchentlich die ganz großen News reinpurzeln, ist es vielleicht auch nochmal interessant, jetzt in nächster Zeit über den Tellerrand zu gucken, wie sehen ja eher Browns Außenstehende das so, was jetzt passiert ist, sei es, ne,
Genau.
Draft Free Agency oder auch Ausblick auf die neue Saison. Sind sie schon genervt von dem Hype, den wir Browns-Fans so machen oder nicht? Das sind so Fragen. Vielleicht sollten wir uns da nochmal diesem Thema stellen und schauen wir mal.
Ja, also das kann durchaus sein, dass vielleicht auch so ein ehemaliger Moderator einer erfolgreichen deutschen Castingsendung vorbeischaut.
Wer weiß.
Man weiß es nicht, aber werden wir sehen, ob Detlef die Soos Zeit hat.
Ja.
Wenn die Sendung im Carsten ist, werdet ihr Bescheid wissen.
Ja,
Ja.
genau. Ja, da machen wir dann Freudenspänge.
Ja.
Ja, bevor es noch schlimmer wird, würde ich sagen, wir beenden die heutige Folge einfach. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr auch in Flipflops den Weg in die Thomas Nowak Studios geschafft habt. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr der doch heute für unsere Verhältnisse sehr kurzen Dreiviertelstunde beigewohnt habt und uns verfolgt habt. Wie immer, schreibt uns gerne touchdown@brownsfans.de, wenn euch irgendwas eingefallen, aufgefallen ist oder ihr eine Kritik äußern wollt oder uns auch einfach nur positiv loben möchtet. Folgt uns bei Twitter @brownsfans.de, besucht unsere Webseite brownsfans.de, da findet ihr auch die älteren Folgen für diejenigen, die vielleicht auch mal was nachhören möchten. Zum Beispiel unsere Folge über den Draft von der letzten Woche für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, aber das werdet ihr sicherlich schon getan haben. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, go Browns!